Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus Daniel 7, die Verse 1 bis 14. Im ersten Jahr Belsazars, des König von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett. Und er schrieb den Traum auf, und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht, und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden, und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt wie ein Mensch, und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken, und das Tier hatte vier Köpfe, und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. 1000-mal Tausende dienten ihm und 10.000-mal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Ich merkte auf, um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende.
Lord, we come this morning worshiping you.
Herr, wir kommen heute Morgen zu dir und wollen dich lobpreisen.
We come in truth.
Wir kommen in der Wahrheit.
And in spirit.
Und im Geist.
Having one God.
Wir haben einen Gott.
As one body.
Und einen Leib.
The church.
Die Gemeinde.
From many nations.
Aus ganz vielen Nationen.
Knowing that you dwell among us.
Und wissend, dass du doch unter uns weilst.
Lord, please accept everything we share and everything we do in this morning.
Bitte nimm an, was wir jetzt mitteilen und was wir tun vor dir.
And help us, all of us, see Jesus in this time.
Und hilf uns, dass wir dich, Herr Jesus Christus, wirklich und alle Zeit sehen können.
Please bless this day and the rest of the week.
Segne diesen Tag und auch den Rest dieser Woche.
In the name of Jesus, Yeshua, Yeshua, I pray.
Im Namen Jesus, Yeshua, bete ich.
Amen.
Amen.
5 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg fand ein denkwürdiger Kirchentag statt, und der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann schloss diesen Kirchentag vor 180.000 mit den Worten: Unsere Freiheit wurde durch den Tod des Sohnes Gottes teuer erkauft. Niemand kann uns in neue Fesseln schlagen, denn Gottes Sohn ist auferstanden. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will: Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Und genau mit diesem Kommen hat es auch unser Text in Daniel 7 zu tun. Ich will diesen Text in drei Gottesdiensten behandeln. Sie haben vielleicht schon beim Lesen oder auch sonst schon bemerkt, dass er umfangreich und sehr gefüllt. Beim ersten Mal soll es um den Menschensohn gehen. Also Generalthema ist immer der Menschensohn und der Cäsar der Endzeit. Beim ersten Mal geht es um den Menschensohn, der kommt. Beim zweiten Mal um die Schechina, die hier auftaucht. Und das dritte Mal geht es dann um das antichristliche Reich und sein Ende. Also wir verlassen jetzt die Daniel-Geschichte und kommen zu den Daniel-Geschichten, den vier Visionen, die wir in den Kapiteln 7 bis 12 finden, also ins verdichtete prophetische Wort. Und neulich habe ich von Derek Prince, mancher von Ihnen kennt ihn vielleicht noch, er lebte von 1915 bis 2003, einen Vortrag gehört. Und er sagt, Jesus warnt neunmal vor Verführung. Und dann kommt ein steiler Satz, aber er hat recht. Wer seine Bibel nicht kennt, wird verführt werden. Auch der galiläische Fischer warnt, 2. Petrus 1,19, ihr tut gut daran, dass ihr aufs prophetische Wort achtet, als auf ein Licht, das da scheinet an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Ganz kurz müssen wir natürlich die Spur aufnehmen mit diesen vier Weltreichen, die hier in Tiergestalt bis zur Wiederkunft Jesu Christi geschildert werden. Es handelt sich ja, wir haben in Daniel 2 schon darüber gesprochen, aber werden das nochmal in der dritten Einheit über Daniel 7 ausführlich tun. Es handelt sich ja in dieser prophetischen Schau um die Zeit, die die Bibel auch nennt, die Zeiten der Nationen. Von den Tagen Daniels bis zum Ende des Antichristlichen Reichs, das beendet wird durch das Kommen unseres Herrn in Macht und Herrlichkeit. Das sind die Zeiten der Nationen. Der Endzeitrede sagt Jesus es so, ihr werdet weggeführt werden, Jahr 32, 33, die Prophetie ausgesprochen, im Jahr 70, 132 bis 135 geschichtliche Wirklichkeit geworden. Ihr werdet weggeführt werden unter alle Nationen. Jerusalem wird zertreten werden von Nationen, bis die Zeiten, da kommt der Begriff her, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Lukas 21, Vers 24. Und das ist noch nicht erfüllt, auch wenn Shlomo Goren, der damalige Militärrabbiner 1967, als die israelische Fallschirmtruppe überraschend in die Altstadt eindringen konnte und plötzlich vor der Klagemauer stand, hat er das Schofarhorn geblasen und hat gesagt, die Zeiten der Nationen sind vorbei, die Zeiten des Messias beginnen. Es war noch nicht so weit, aber wir sind nahe, nahe dran. Wenn wir nun Daniel 7 lesen, und da lehne ich mich ein bisschen an ein Auslegen an, dann haben wir fünf große Themen. Bis der Herr kommt, Tierreiche, das ist natürlich eine Metapher, eine Bildsprache. Aber es sind Raubtiere. Raubtiere können sehr friedlich sein, aber wenn es ums Futter geht oder um irgendwelche Territorien, dann zeigen sie ihre Krallen, ihr Gebiss und sind sehr wild und gefährlich. Zweitens, die Geschichte dieser Welt ist eine von Gott vorhergesagte, prophezeite Geschichte. Drittens, das Reich Gottes siegt zuletzt und bleibt in Ewigkeit. Darauf geht's ja zu. Allerdings vorher mit dem vierten Tier, und in diese Phase sind wir schon eingetreten, taucht eine extrem widergöttliche Macht auf. Aber nach einem gewaltigen Gottesgericht, viertens, kommt dann eben, wie gesagt, das Gottesreich. Also ich will jetzt auf die vier Tiere nicht weiter eingehen. Sie korrespondieren natürlich mit Daniel 2, mit dem Standbild. Hier Löwe, Bär, Leopard, Babylonier, Perser, Griechen und dann dieses vierte Tier, so völlig anders, gibt gar keinen Namen. Es ist eigentlich ein Fabeltier. Gut. Ich gebe mich geschlagen. Das erste Tier, ein geflügelter Löwe, gibt's auch nicht, oder? Halt bei den Babyloniern, da sieht man das ja oft, also nicht so, sondern so, sieht man das ja oft. Oder bei den Assyrern, einen fressenden Bären gibt's schon, aber einen vierflügeligen, vierköpfigen Leoparden gibt's auch nicht. Also das sind Metaphern. Aber das vierte Tier hat gar keinen Namen. Eiserne Zähne, Zwei Beine natürlich, Füße aus Eisen und Ton. Und das ist jetzt sehr wichtig, weil die Prophetie sagt ja, und damit wollen wir das dann auch schon verlassen, die Prophetie sagt ja, ausgehend von der Zeit Daniels werden vier Weltreiche sein, immer in Bezug auf Israel und Jerusalem. Also Mongolen und Hunnen und so gab es auch, logisch, Maya, Inkas, aber die stehen nicht im prophetischen Fokus. Es geht immer in Bezug auf Israel. Da wird es vier Weltreiche geben und dann kommt das messianische Reich. Und jetzt haben wir ja die Besonderheit, ich habe schon erklärt, tatsächlich zur Zeit des vierten Reiches, des römischen Reiches kam der Herr, aber zunächst in Niedrigkeit, um die Schuldfrage zu klären und erst bei seiner Wiederkunft wird er dann die Machtfrage klären. Und deswegen müssen wir dieses vierte Reich, das römische Reich, historisch in drei Stufen unterteilen. 4a, das historische römische Reich, vorbei. 4b, da sind wir gerade noch drin, Ost- und Westrom in den Nachfolgestaaten. Das geht bis heute, kann man geschichtlich nachweisen. Das ist fast vorbei. Und dann, jetzt reicht mein Arm nicht, ich gehe wieder weiter zurück, 4c, das kommt bald, das antichristliche 10-10-Reich. Also wir sind, wenn ich die Prophetie recht deute, so im Übergang von 4b zu 4c. Also vier Weltreiche, aber das vierte hat drei Gestalten. Eine historische, antike Gestalt, eine mittelalterlich bis in die Neuzeit Gestalt und dann eine endzeitliche Gestalt der 10-10, des 10er Staatenbundes mit dem Antichristen. Aber so weit sind wir nicht. Und dann, erst dann kommt das Ewige, das Bleibende, das Reich Gottes, das Reich des Messias. Und hier wird es geschildert im Bild des Kommens eines Menschensohn. Und da ist ein Alter an Tagen. Und damit ist nicht gemeint, dass so ein tattriger Opa ist, sondern damit ist verbunden im hebräischen Text die Altehrwürdigkeit, das unzählbare Alter, ohne Anfang, ohne Ende. Also es ist majestätisch, nicht ein alter Mann. Und zu diesem Altehrwürdigen, sein Kleid ist schneeweiß, sein Haar rein wie Wolle. Wer denkt da nicht an die Christophanie von Offenbarung 1, so wird der Herr auch geschildert, den der Johannes sieht. Feuerflammen sein Thron, Räder, loderndes Feuer, ein feuriger Strahl geht von ihm aus. Ob das so aussieht wie jetzt auf La Palma, ich glaube nicht, aber ist auch beeindruckend, ja, der Vulkanausbruch auf La Palma mit diesen heißen Lavaströmen. Aber da geht auch ein Strom aus, Blöger übersetzt, sein Thronsessel sprühte Feuerflammen. Da ist Herrlichkeit, da ist Power, da ist Macht, da ist Dynamik, Gegenwart Gottes. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 oder Milliarden mal Milliarden standen vor ihm. Und dann wird das Gericht gehalten und jetzt kommt dieser Menschensohn, der eine ewige Herrschaft empfängt. Das ist sozusagen in dieser Darstellung der Beauftragte des Alten an Tagen, des Altehrwürdigen. Jetzt kommt einer, der soll in seinem Namen und in seinem Auftrag regieren in alle Ewigkeit. Und ist klar, wer das ist. Ist klar, das ist. Wir haben hier mit Daniel 7, Vers 13 eins der klarsten Messiaszeugnisse des Alten Bundes. Auf Daniel 7 geht auch die endzeitliche Erwartung des Judentums zurück, dass, wenn der Messias kommt, alle fremden Mächte beseitigt werden und nur noch Gott herrscht. Es ist klar, wo dann das Problem beim ersten Kommen Jesu war, neben anderen Dingen. Selbst die Jünger haben gedacht, dass jetzt irgendwie die Römer rausgefegt werden und Jesus sich auf den Thron Davids in Jerusalem setzt. Aber er kam erst, um die Schuldfrage und dann beim Wiederkommen die Machtfrage zu klären. Und er kam mit den Wolken des Himmels, da haben wir die Shechina, die Herrlichkeit, besonderes Fahrzeug. Unsere grünen Freunde, CO2-arm oder neutral oder ohne CO2-Ausstoß, weiß allerdings nicht, wie es funktioniert mit diesen Wolken. Nächstes Mal dann mehr darüber. Und ihm war Macht, Ehre gegeben. Und deswegen nennt sich Jesus 79 Mal im Neuen Testament des Menschen Sohn. So, als ich angefangen habe, vor 40 Jahren die Bibel zu lesen, da habe ich immer gedacht, das soll heißen, dass er jetzt ein Mensch ist. Ein Menschensohn, ja. Aber Edelbert Staufer, Professor in Bayern, in Erlangen, der sagte zu Recht, das ist eine der anspruchsvollsten Selbstprädikationen, die es gibt. Wenn jemand im Judentum, die diesen Text kannten, sagte, ich bin des Menschen Sohn, dann sagt er, ich bin der, der eine ewige Herrschaft bekommt. Ähnliches haben wir, wenn Jesus von Ich Bin spricht. Ich Bin heißt nicht nur einfach, ich bin da, sondern das ist der Ich Bin des Dornbusches. Er will selber und ist selber Gott. Also, bevor der Menschensohn kommt, wird es dunkler. Deswegen sagt die Bibel, wir gehen prophetisch auf Mitternacht zu. Da ist es stockdunkel. Dann kommt der Hahnenschrei, 3 Uhr morgens, und dann geht die Sonne auf früh morgens. Das ist in diesem Bild gesprochen der Nachtwachen und der Nachtordnung des Kommen des Messias. Aber bis dahin wird es dunkler und wir spüren aufs ganze Geschehen. Wir haben neulich, habe ich mit jemandem darüber gesprochen, was wir denn erwarten können. Das schließt ja nicht aus, dass Gott noch einmal richtiges Aufatmen gibt. Also wie gesagt, 1967 hat man auch gedacht, oh, jetzt macht's aber klack, 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 klack. Und wenn da einer gesagt hat, in bestimmten Kreisen im Jahr 2000, geschweige denn 2021, sitzen wir hier noch im Saal, hätte man gesagt, du glaubst den Schriften nicht. Ja, also man kann sich auch ganz schön vertun. Und es kann nochmal richtig auch Zwischenphasen geben, Wehenpausen, und bevor es dann umso heftiger weitergeht. Also, aber insgesamt wird die Welt dunkler. Aber dann kommt das Reich Gottes. Und deswegen, mit anderen Worten, das kann einem ja Angst machen, wenn es dunkel wird. Ich weiß nicht, was Sie für ein Typ sind. Diese Welt und das, was so alles sein könnte, kann einem Angst machen. Lasst uns der Welt antworten, wenn sie uns furchtsam machen will. Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Darauf sollen wir ausgerichtet sein, nicht auf diese 10 und die anderen Dinge. Das sollen wir beachten, sonst hätte es der Herr ja nicht gesagt. Aber wir gehen unserem Herrn entgegen und wir dürfen aus der Phobokratie, so habe ich das ja beim letzten Mal genannt, wo wir noch bei Daniel 6 waren, der Herrschaft der Furcht, geknechtet unter Todesfurcht, aber auch Phobokratie, ein Mittel zur Herrschaft der Mächtigen. Der Herr sagt nicht, fürchte dich, sondern fürchte dich nicht. Der bedrängten und verfolgten Gemeinde in Smyrna sagt der erhöhte Herr, nicht eines fürchte, nicht eines fürchte. Also schauen wir uns das Kommen einmal für uns mit den Konsequenzen an. Denn wenn wir das wirklich glauben, dann hat das doch Konsequenzen, oder? Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass der Herr kommt, dann wollen wir doch nicht auf den letzten Drücker sozusagen, wenn er schon im Anflug ist, noch schnell irgendwie versuchen, die Dinge zu ändern und zu klären, sondern jetzt, was wäre eigentlich, wenn Jesus Christus noch 2021 käme? Ja, nicht auszuschließen. Was müsste sich ändern? Nichts? Vieles? Alles? Alles kann ja gut und schlecht sein. Wenn sie alles ändern muss, dann kann ein heiliger Schrecken in uns gefahren sein, so wie ich bin, kann ich vor dem Herrn nicht erscheinen. Und das ist gut. Manchmal muss es ganz schön wackeln, manchmal müssen wir einen heiligen Schrecken kriegen. Ich bin nicht kompatibel mit der Welt Gottes und in der Gemeinschaft des Herrn zu leben. Aber der Herr, der kann mich kompatibel machen, reinigen, umgestalten, mein Herz erneuern, ein Herz der Liebe, ein Herz Christi mir schenken. Ist ja möglich, aber erstmal muss ich ja den inneren Erkenntnisvorgang haben, geleitet durch den Heiligen Geist. So kann es nicht weitergehen. Man muss schon manchmal auch wackeln in unserem Leben. Ich denke mal, bei den meisten, die im Lichte Gottes wandeln, ist klar, dass ihnen klar ist, dass manches sich ändern muss. Wir können das nicht selber machen, das muss ich jetzt dazu sagen. Ich frage mal ins biologische Bild, um das deutlich zu machen, was ich in der geistlichen Welt sagen möchte. Wie viel haben Sie zu Ihrer eigenen Geburt, Zeugung und Geburt beigetragen? Darf ich mal um Handzeichen bitten, wer sich seine Eltern gewählt hat, sein Land, sein Geschlecht, groß, klein, dick, dünn, naja, das kann man nachher noch ändern. okay, ja niemand. Das war eine Entscheidung, die nicht bei mir lag. Und so ist es mit der geistlichen Geburt auch. Es ist ein Geschenk Gottes, eine Gnade Gottes. Es geschieht nicht ohne uns, aber im Wesentlichen an und durch die Gnade an uns. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen und sagen, aha, was hat der Bruder heute Morgen sagen wollen? Der Herr kommt wieder, jetzt reiß dich am Riemen, krempel die Ärmel hoch, jetzt musst du mal nochmal ganz anders Christ werden. Und dann werden wir feststellen, so wie man sich nicht selber zur Welt bringen kann, so kann man sich nicht selber heiligen. Kann man nicht. Auch da brauchen wir die Gnade. Aber die Gnade des Herrn ist da. Und sie will sich in uns so auswirken, dass wir uns ihr hingeben. Wir können es nicht machen, aber wir können es verhindern. Verstehen Sie? Es ist Geschenk Gottes, aber ich kann ihm im Weg stehen. Also die Gnade will sich so auswirken, dass Gottes Geist in uns Raum gewinnen will. Und dazu gehört eben auch manchmal ein heiliges Erschrecken. So wie ich bisher lebe, so geht's nicht weiter. Das geht einfach nicht. Es ist sehr einfach, um Dinge vor dem Gesicht, Angesicht Gottes zu wägen. Stellen Sie einfach in die Gegenwart Christi und überlegen Sie, ob Sie dasselbe tun, sagen, nicht tun können, wenn er daneben steht. Es funktioniert nicht immer, aber es ist schon mal ein guter Hinweis. Ja? Ich sage so, das habe ich neulich in der Predigt gesagt, an einem anderen Ort. Es gibt ja Orte, da würde Jesus nicht mitgehen. Und das wissen wir auch ganz genau. Da wollen wir auch nicht sein. Wollen Sie ohne Jesus unterwegs sein? Also, wir möchten ja dem Herrn begegnen. Endlich dieses Reich der Gerechtigkeit. Sterben kann schwer sein, auch für Christen. Ob es durch Entrückung geschieht, ich weiß es nicht. Auf die eine oder andere Weise kommen wir zum Herrn, aber dann eine Herrlichkeit, eine Schönheit, ein Glanz, ein Erfülltsein, eine Glückseligkeit. Wir müssen uns kneifen da oben und können es immer noch nicht fassen. Und der Herr kann immer noch eine Schippe drauflegen. Also Reich Gottes, das klingt immer nur so nach technokratischer Herrschaft und da ist jetzt ein rechter Winkel. Es ist das Reich der Liebe, der Freude, der Gerechtigkeit, der Begegnung, der Gemeinschaft, der Entfaltung. Also ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf. Eigentlich lebe ich ganz gern, Sie auch? Und wenn ich hier schon, manchmal auch nicht so, aber meistens lebe ich ganz gern. Und wenn ich hier schon gerne lebe, ach, da oben möchte ich gar nicht aufhören zu leben. Da ist nämlich das Leben. Also da geht's jetzt nicht irgendwie um so was Sauertöpfisches. Ja, der Herr kommt bald und so, dann ist ja das eigentliche Leben vorbei. Nee, dann beginnt's. Da geht's hin. Grund tiefer Freude. Also wenn wir das wirklich glauben, eure Herren gehen, unser Herr kommt, dann hat das Konsequenzen. Dann durchdringt das immer mehr jetzt bereits unser Leben. Ich habe mir neulich, da war ich ein bisschen kränklich, Männerschnupfen, können mich ruhig ein bisschen bedauern. Und da muss ich mich natürlich hinlegen, ist klar. Und da habe ich mir mal angetan, fast die 3 Stunden der Posener Rede von Heinrich Himmler anzuhören. Also man kommt auch in den Himmel, wenn man das nicht gemacht hat. Gell? Heinrich Himmler, SS-Führer. Und Oktober 43 in Posen. Und ich war erstaunt, wie er seine hohe Generalität, wie er die motiviert hat. Und zum Durchhalten und Reinheit, Sauberkeit, Ehrlichkeit, Dienstbereitschaft. Dachte, meine Güte, das könntest du alles auch im Reich Gottes sagen. Alles. Aber zu was? Um diese dämonische Rassenideologie durchzusetzen. Verrückt, oder? Ist verrückt. Aber wenden wir es ins Positive. Die Sache des Herrn, an was für einer großen Sache stehen wir? Wem dürfen wir dienen? Ein Gnadengeschenk. Das sollten wir doch durchhalten. Noch mehr. Ganze Sache. Es hat Konsequenzen, wenn ich das glaube. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Wenn wir das wirklich glauben, das hat Konsequenzen. Und so sagt Roland Hartmeier, das Hauptanliegen der Propheten ist, Israel aus dem Alten Testament zurück zu Gott führen. Prophetie ist keine Neugierde befriedigen. Ich weiß, wir sind jetzt zwischen 3. und 4. Siegel und dazwischen kommt die Pause der 4. Posaune. ist jetzt Quatsch gewesen, ich habe jetzt irgendwas genommen, ja, nicht, dass Sie jetzt gleich nachschlagen und sagen, toll. Natürlich sollen wir das beachten, aber der Sinn, der Hauptsinn ist, das hat Konsequenzen. Wenn das alles so ist, das hat Konsequenzen. Und so sagt Herr Roland Hartmeier, das Hauptanliegen der Propheten ist, Israel zurück zu Gott zu führen. Prophetie will Licht für Gegenwart geben und zur Tat anspornen. Und auch bei der Endzeitrede Jesu finden wir diese Ausrichtung. Wenn wir sie rein sprachlich und vom Umfang her analysieren, dann ist 2/5 der Endzeitrede Endzeitkennzeichen und Endzeitereignisse. Aber 3/5, und für Mathematiker damit das 1,5-fache, ist Gleichnisse zur Ermahnung zum Leben im Horizont des Wiederkommenden. Da liegt der Schwerpunkt, also 2/5, 3/5. Ja, und wenn Sie sich die Endzeitgleichnisse anschauen, Matthäus 24, 25 oder auch in Lukas, dann stellen Sie fest, wer ich sag's mal negativ, weil die Kleinen sind in der Regel auf dem negativen Hintergrund, wer nicht auf Jesus wartet, der lebt für sich. Ich, meiner, mir, was habe ich davon? Auch in der Gemeinde, ja, was bringt mir das? Na, vielleicht dem anderen was. Ah, nee, aber es muss ja wir was bringen. Der lebt für seine Bedürfnisse. Mein Herr kommt noch lange nicht. Der reinigt sich nicht. Mein Herr kommt noch lange nicht. Der betet weniger. Mein Herr kommt noch lange nicht. Er ist auch nicht bereit, dem Herrn zu begegnen. Mein Herr kommt noch lange nicht. Wird lau, schläft, ist geistlich nicht wach. Er fängt an, seine Mitknechte zu schlagen. Na gut, das macht jetzt bei uns keiner, hoffentlich, aber verbal. Die verbale Keule kann man ganz schön schwingen. Mein Herr kommt noch lange nicht und er richtet sich in dieser Welt ein. Denn mein Herr kommt ja noch lange nicht. Ein weiteres Mal. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Wenn wir das wirklich glauben, hat das Konsequenzen. Petrus sagt in 1. Petrus 4, es ist nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun ekstatisch. Nein, nüchtern. Also ich nehme nicht an, dass jemand jetzt hier ein paar Schnäpschen zu viel getrunken hat. Nüchtern, besonnen, vernünftig. Bleibt in einer guten Bahn. Das heißt nicht, dass man nicht auch mal aus sich rausgehen kann. Ja, also ich habe gedacht, wie wir so gesungen haben, da könnt ihr ja nichts dafür, das sind ja wir einfach so die Westeuropäer, da haben unsere Geschwister aus dem Nahen Osten gedacht, sind da noch mehrere gestorben oder was ist da los? Also wenn Sie in eine israelische oder gar in eine arabische Gemeinde gehen, da hätten die gesagt, das ist ja fast wie bei einer Beerdigung, so wie wir singen. Ja, also da hat Gott auch gar nichts dagegen, aber unsere Grundausrichtung. Petrus sagt, das Ende aller Dinge ist nachgekommen. Dreht nicht durch und lasst euch nicht von jedem Wind hin und her werfen und von jedem irgendwas, was behauptet und gesagt und wo wir schon wären und der Herr steht vor der Tür und so weiter. Bleibt besonnen, bleibt nüchtern. Das Standardwörterlexikon für den griechischen Bereich von Walter Bauer sagt, vernünftig bleiben, bei Sinnen sein, nüchtern zum Gebet. Und jetzt kommt etwas, und das spüren wir bei Corona, dass das wirklich ein Problem ist. Vor allem aber habt eine beständige Liebe untereinander. Denn auf der anderen Seite sagt der Herr, die Liebe wird in vielen erkalten. Aha, da merkt man das schon bei Corona, Gesellschaft und Gemeinde. Es gilt ja nicht mehr, bist du ein Kind Gottes, sondern bist du geimpft oder nicht geimpft. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Das sind irgendwelche Maßstäbe. Wer wirklich wartet auf den Herrn, hofft, hat ein Herz der Liebe. Ein Ausleger sagt, angesichts des hereinbrechenden Endes aller Dinge darf die Gemeinde sich nicht endzeitlicher Begeisterung hingeben. Und das sage ich als einer, der viele Seminare über endzeitliche Themen gemacht hat. Das schließt sich ja nicht aus, aber ein Begeistertsein, ein Aufgerieben, auf ein Unruhig, ein Unnüchtern, ein die Dinge sich überschlagen lassen, die Leute in Unruhe, in ungute Unruhe zu versetzen, das soll nicht sein. Seid besonnen. In einem solchen Rausch, so dieser Ausleger weiter, wäre sie gerade der Welt verfallen. Die sachgemäße, also die richtige Haltung in dieser Lage ist Nüchternheit und Mäßigung. So wird das in der Welt sein vom Glauben durchgehalten. Gegenseitige Liebe. Und alles, was es gibt, gab es schon mal. Also die frühe Kirche, oder Gemeinde kann man auch sagen, man sagt ja in der Kirchengeschichte Kirche, ist frühe Gemeinde, da gab es große Häresien. Es gab zum Beispiel Mani, den Manichismus, es gab Marcion, oder Marcion, den Marcionismus, gab aber auch den Montanismus. Montanus im 2. Jahrhundert war einer, der hat gesagt, der Herr steht vor der Tür, er wird in Perpuzza in Phrygien, also in der heutigen Westtürkei, wiederkommen zu meinen Lebzeiten und ich bin der in Johannes 14 angekündigte Paraklet, der das endzeitliche Sprachrohr des Heiligen Geistes. Dann gab es noch zwei Frauen, Priska und Maximilia, die haben als Prophetin agiert und dann wurde eine strengste Askese eingeführt. Also Sexualität, auch in der Ehe, verboten. Fasten, Schlafentzug, Selbstkasteiung. Es geht dem Herrn entgegen. Aber man musste natürlich bei der Gruppe sein, weil die wusste Bescheid. Die hatte die Prophetin. Und die waren total ekstatisch und die Lehre war auch, man muss nach Perpuzza kommen, um dort, wenn der Herr ja wiederkommt und das himmlische Jerusalem vom Himmel herabkommt, dabei zu sein. Und wie hat es geendet? Im Gegenteil, Zusagen sind erst Montanus, dann eben auch Priska gestorben und dann haben sie aber irgendwelche biblischen Begründungen gefunden, warum es jetzt sich doch noch länger hinzieht. Aber bevor die Maximilia stirbt, da wird es dann soweit sein, dann ist sie auch gestorben und da ist die Bewegung untergegangen. Gab es alles schon mal. Lassen Sie sich nicht verrückt machen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es ist weder vom Herrn, morgen ist alles zu Ende, noch mein Herr kommt lange nicht, sondern bereit sein. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Das hat Konsequenzen, wenn wir das glauben. Und ich habe die Liebe, und damit will ich in die Schlussgerade einbiegen, angesprochen. Gerade wenn die Verhältnisse sich zuspitzen, sagt die Bibel, gibt es eine Zeit der Sichtung, der Scheidung. Es gibt einen Turbo in die falsche Richtung und einen Turbo in die richtige Richtung. Es ist wie ein Katalysator. Es ist nicht nur wie ein Brennglas oder eine Lupe, das Dinge deutlich macht, sondern es ist wie ein Brandbeschleuniger. Es ist wie ein Ereignisbeschleuniger. Bei den einen, die brechen durch, im Sendschreiben ist das die Überwinderlinie, und zünden den Turbo in der Erwartung des Herrn, in Reinheit und in Liebe. Dann gibt es aber auch diese Abfalllinie. Und da sagt der Herr, wenn das Ende kommt, das ist interessant, dann wird nicht nur großer Abfall sein, sondern auch die Liebe in vielen erkalten. Und das merkt man doch, haben Sie das auch schon gemerkt, dass die Versuche in dieser immer rauer werdenden Gesellschaft ist, einfach auch immer mehr die Ellbogen einzusetzen. Fängt schon auf der Autobahn an. Ich fahre ja immer mit den allerbesten Vorsätzen drauf. Okay, die Lachen wissen schon. Also es gelingt halt einfach manchmal nicht. Und man spürt, wie man, das ist ja jetzt aber gut, Verhalten im Straßenverkehr ist nicht unwichtig, aber das ist diese Gesellschaft und der alte, der natürliche Mensch sagt, das wollen wir doch sehen. Und da muss ich für mich hinstehen und da muss ich mich, und das zieht in die Gemeinden rein. Und die andere Linie ist, gerade wenn es jetzt rauer wird, ein tiefes Erbarmen, ein Herz der Liebe. Eure Herren gehen, unser Herr kommt. Habt inbrünstige Liebe untereinander. Startet in der Liebe durch, gerade wenn solche Verhältnisse kommen. Das ist interessant. Und Corona, ich habe ja schon mal gesagt, das ist so ein bisschen, merkt man's, wie die Spaltung, das gegenseitige Geringschätzen zunimmt. Aber eigentlich soll die inständige, brennende Liebe zunehmen untereinander. Und der Herr sagt es ganz klar. Ich lese Ihnen mal diese Passage. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Also da spitzt sich's total zu. Und viele falsche Propheten werden aufstehen, werden viele verführen Und weil die Gesetzlosigkeit, das Nichtgebundensein an das Wort und an das Reden und die Gebote des Herrn überhand nimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten. Sagt unser Herr, natürlich, jetzt mal losgelöst, was da Israel, was der Gemeinde gilt, das ist nicht das Thema. Der Druck bringt offensichtlich eine Krise und wie in einer Ehekrise geht's entscheidend neu zusammen und besser oder entscheidend auseinander. Es ist ein Katalysator. Und der Herr sagt, diese Katalysatoren, von denen ich gesprochen habe, die bringen die Gemeinde und den einzelnen Glauben dazu, dass ich entscheiden muss, will ich den Weg Jesu gehen, in Liebe, oder will ich den anderen Weg gehen? Wobei nicht entscheiden ist eigentlich schon eine Entscheidung für den anderen Weg. Die Anomia, die Gesetzlosigkeit bringt das hervor. Man steht über allem ungebunden vom Wort Freiheit. Gerhard Meyer, der Altbischof, sagt, man verlässt das Prinzip sola scriptura. Also dieses reformatorische allein die Schrift. Weil bei uns ist es ja noch, will ich mal sagen, hochgeachtet die Schrift. Aber wenn Sie sich so kirchlich, gemeindlich umschauen, die Bibel und das Wort und die Predigt und die Lehre, das wird immer weniger. Ach, die Alten, wenn die mal weg sind. Ich kenne Gemeinden, die würden am liebsten sagen, also nichts gegen Lobpreis, also überhaupt nicht, aber die würden am liebsten sagen, warum muss da noch dazwischen einer predigen? Lass uns doch einfach nur noch singen. Freiheit, aber Glaubensabfall. Das Gegenstück ist die Liebe anfachen. Aber wie kann man Liebe anfachen? Indem man bei dem bleibt, der die Liebe in Person ist. Und so wie das Geheimnis der Gesetzlosigkeit mit dem Menschen der Gesetzlosigkeit, dem Antichristen, zusammenhängt, so hängt das Geheimnis der Glückseligkeit, der Frömmigkeit, des Gottehrens mit dem zusammen, der die Glückseligkeit in Person ist. Jesus ist die Antwort. Je gefährlicher es wird, desto näher zum Herrn, seinem Wort, seiner Gemeinde. Und wenn wir spüren, wie diese kalte Hand auch nach unserem Herz greift und wir jetzt vor Bitterkeit über andere, vor Unversöhnlichkeit, vor Nichtbereitschaft zu vergeben, vor da setze ich mich durch, das wollen wir doch mal sehen, greift zu Jesus damit. Ganz schnell, ganz früh, dass gar keine Wurzeln gibt, Wurzeln der Bitterkeit. Och, glauben Sie nicht, dass in meinem Herzen nicht so manches aufsteigt. Das gehört dazu. Aber wie gehen wir damit um? Ich gehe zum Herrn damit, ins Licht, weg damit, Hilfe. Wenn Jesus nicht wäre, bin ich jetzt dem ausgeliefert und die Liebe wird in vielen erkalten. Ich will schließen mit einer Geschichte, die ich von Winry Schäfbuch, das ist keine Geschichte, sondern hat er wirklich erlebt. Es war noch zu der Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt genau auf Kuba ist, aber jedenfalls, da war noch der Fidel lebendig, Fidel froh dran und die Gemeinde, also Fidel Castro meine ich, und die Gemeinde war da ziemlich unter Druck. Und da waren sie irgendwo auf dem Land unterwegs, also die waren auch bettelarm, weil die viele Dinge gar nicht durften, überhaupt die Bevölkerung war arm, aber die Christen waren insbesondere, weil man ihnen nicht erlaubt, ein Schwein zu halten, oder ich weiß nicht mehr so ganz genau, also ihnen ging es sehr schlecht. Und da waren sie nachts irgendwo auf dem Land unterwegs und hatten mit ihr, da gibt's ja noch so schöne alte Autos, aber was für uns so nostalgisch ist, ist bei denen pure Not, weil sie nichts Neueres haben, ja. Und da streikte so eine Kiste, mitten in der Nacht. Und da sagte einer, der mit Winry Schäfbuch unterwegs war, Pfarrer Winry Schäfbuch, sagte, er weiß da vorne einen Bruder, der kennt sich auch mit Fahrzeugen aus. Und da sind die nachts um 12 eins, weiß nicht, wie wir reagiert hätten, sie haben die da geklopft und natürlich, die haben das Haus geöffnet, die durften dort sein, der Wagen wurde geholt, dann mit Rampe und so war da nichts, gell, der war irgendwie über dem Baum und dann hochgezogen und dann drunter und es ist ein Wunder, die können ja dann alles noch mit den einfachsten Mitteln machen. Der Wagen lief wieder. Die waren glücklich und um 2, 3 Uhr wollten sie dann weiterfahren. Und selbstverständlich hat Winry Schäfbuch gesagt, ich möchte dir was geben. Und dann sagt dieser sehr arme und jetzt um seine Nachtruhe auch gebrachte Bruder, das möge Gott verhüten, dass ich von einem Bruder Geld für einen Dienst nehme. Wie ein Schiffbuch hat erzählt, da standen ihm die Tränen in den Augen. Das hatte was Urgemeinliches. Ich hätte es ihm irgendwo versteckt, dass er es später findet. Weiß ich auch nicht, ob er es gemacht hat. Aber es geht auch gar nicht drum, er hätte auch was nehmen können. Aber diese Haltung in diesem Druck, das möge Gott verhüten. Ich liebe dich doch, Bruder, kannst morgen wieder nachts klingeln. Und ich kenne auch Leute, da wüsste ich, die kann ich nachts um 3 anrufen und sagen, ich habe ein Problem. Dass die Liebe nicht erkaltet. Habt inbrünstige Liebe untereinander. Wer den Sohn ehrt, ehrt den Vater, denn der Vater und der Sohn sind eins. Und mit Jesus leben, ihn anzuschauen, lässt unsere Liebe nicht erkalten, sondern entfacht und verstärkt das Liebesfeuer. So gehen wir Jesus entgegen. Nicht mit kaltem Herzen, sondern mit warmen, von der Liebe Christi am Wort orientierten Herzen, an Jesus orientierten Herzen, mit inbrünstiger Liebe. Denn die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt. Amen. Wir wollen beten und uns dazu erheben. Ja, Herr Jesus, wir sind diesen Winden und Strömungen und diesem Klima der vermeintlichen Freiheit und die oft aber auch Gesetzlosigkeit und Bindungslosigkeit an dich und an deine Ordnung und dein Wort sind wir auch ausgesetzt. Und die Gefahr ist einfach, dass wir uns mittreiben lassen und dass wir in der Gemeinde einfach nach den Strömungen dieser Zeit leben, auch unsere Gemeinschaft davon prägen lassen, unser persönliches Leben. Du hast uns aber geadelt und herausgerufen, anders zu sein, Erstgeborene zu sein, Bürger der neuen Welt, Lichtgeborene. Und wir wollen nicht erkalten und wir wollen nicht abfallen, sondern wir wollen je länger, je mehr dir dienen und eine inbrünstige Liebe untereinander und vor allem auch zu dir haben. Und dein Wort sagt ja, das lässt sich gar nicht trennen. Und nun gib Gnade, halte uns und wir danken dir, dass du uns immer wieder auf die rechte Spur bringst, ganz persönlich und auch als Gemeinde und weltweit. Danke, dass auf dich Verlass ist. Amen.